Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Live von der Berlinale mit Knut Elstermann. Wird präsentiert von DNS:NET. Highspeed-Internet für Brandenburg und Berlin.
Und wir sind in unserem schönen Truck. Wir schauen raus. Das ist so eine Art Aquarium. Also wir sehen die Leute, die jetzt so zum Palast eilen, dort sich die Filme ansehen. Wir sind im Herzen der Berlinale. Müssen aber auch sagen, dass dieses Herz etwas schwach schlägt. Denn so richtig was los ist am Potsdamer Platz nicht mehr. Es ist nicht mehr so ein lebendiges Herz, wie es mal war. Mal sehen, wie es sich dann in den nächsten Jahren entwickelt. Auf jeden Fall sind wir mitten in der Berlinale. Und das wird logischerweise in dieser Sendung auch eine Rolle spielen. Anna Wollner ist fantastisch, finde ich. Übrigens große Leistung. Hergeeilt, direkt vom Interview zu uns. Sie hat einen Superstar gesprochen, nämlich Sebastian Stan, Marvel-Star. Also sowieso ist deine Heimat eigentlich die Marvel-Welt. Insofern wunderbar, dass du es geschafft hast, dass wir also reden können über den neuen Film mit ihm, der hier im Wettbewerb läuft. Außerdem haben wir dann in der zweiten Stunde jemand, der war auch schon bei der Berlinale vertreten, aber er ist jetzt ganz normal im Kino zu sehen. Darum geht's uns ja auch. Wir wollen ja Lust machen aufs ganz normale Kino. Nämlich der Film Schock ist jetzt zu sehen. Das ist ein Film mit Dennis Moschito, der die Hauptrolle spielt, aber eben auch Regisseur zusammen mit seinem Kumpel, mit Daniel Rakete Siegel, haben sie einen Film gemacht, wie sie ihn immer schon mal im Kino sehen wollten. Und so einen Thriller gibt's im deutschen Kino nicht so oft. Herzlich willkommen, 2 Stunden Kino und auch Berlinale, hier live vom Potsdamer Platz.
Radio 1, das Berlinale Radio.
Und es wird ja oft gemeckert, eigentlich jedes Jahr, muss man sagen, dass man sagt, es sind nicht genug Stars da aus Hollywood. Und das stimmt im Prinzip auch. Hollywood macht sich ja rar seit einigen Jahren, gibt anderen Filmländern wieder die Chance, sich mehr zu präsentieren. Aber immerhin, ab und zu gibt es dann doch mal einen Star. Und Anna Wollner, die ich jetzt mal ganz offiziell herzlich begrüße. Hallo Anna.
Hallo lieber Knut.
Hat doch die Chance, den einen oder anderen zu interviewen. Übrigens Stephen Fry.
Ja, gleich. Machst also mache ich nachher. Ich muss quasi, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ja. Weil ich muss ganz schnell rüber ins Ritz, um Lina Dunham und Stephen Fry zu treffen.
Die beiden, das sind wirklich Stars.
Ja.
So tolle Typen. Also herzliche Grüße bitte. Ich bin ein Fan von Stephen Fry, auch von seinen Büchern. Er hat ja sie Geschichten nacherzählt der Antike, diese beiden Bände. Unglaublich.
Willst du mitkommen?
Witzig. Ja, würde ich gerne, meine Lieben. Nein, wir haben hier eine Sendung zu machen und du hast recht, wir beeilen uns. Wir reden über den Star, den du vorher getroffen hast, nämlich Sebastian Stan. Hab ihn ja schon erwähnt, also Marvel-Star. Der Winter Soldier ist er.
Ja. Ne?
Und dann fand ich ihn auch großartig in I, Tonya. Hat mich auch sehr überzeugt. Ein sehr gut aussehender Mensch, muss man auch mal sagen. Also damit ist er auch berühmt. Stammt ja aus Rumänien.
Ja. Ne?
Und spielt jetzt in einem Film, also da müssen wir ausführlich drüber reden und das auch genau erklären. Aber erstmal nochmal großen Respekt für diese sportliche Leistung. Vor 90 Minuten hast du ihn getroffen. Bist jetzt schon hier mit O-Tönen. Alles schon geschnitten.
Ja,
Wahnsinn.
Also es muss man immer tatsächlich schnell gehen. 10.20 Uhr war das Interview angesetzt, 10.23 Uhr ging es dann auch los im Regent am Gendarmenmarkt zusammen mit dem Regisseur Aaron Schimberg und die hatten noch nicht mal ein Zimmer. Wir haben uns wirklich auf dem Flur getroffen, auf so ausladenden Ledersofas und einer der beiden hatte leider sein Handy an, deswegen knirscht es gleich ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, und weil es so schnell gehen musste, gibt es ihn auch im Original, aber ich übersetze natürlich.
Also du hast ihn bestimmt erkannt, klar, im Interview, man erkennt ihn auch, weil er eben so markantes, gut aussehendes Gesicht hat. Im Film ist es etwas schwieriger, um den es jetzt gehen soll, läuft er im Wettbewerb der Berlinale A Different Man. Da braucht man eine ganze Weile, um offen zu sein, ich habe es eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, dass er das ist, weil er trägt eine Maske und er ist bis zur Unkenntlichkeit verändert, was natürlich mit der Rolle zu tun hat.
Genau, der spielt Edward. Das ist ein Mann, der an einer Neurofibromatose leidet. Sein Gesicht ist mit Wucherungen und Tumoren übersät, verformt. Das eine Ohr viel tiefer als das andere. Das eine Auge ist so zugeschwollen, dass er auch nur mit dem anderen was sieht und auch das droht zuzuwachsen, sagt ihm der Arzt. Und dieser Edward ist Schauspieler, findet aber keine Jobs außer in einer Werbung für mehr Toleranz gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung am Arbeitsplatz, bis er geheilt wird und in Anführungsstrichen normal aussieht wie ein Model, eben wie Sebastian Stan. Und diese Auseinandersetzung mit innerer und äußerer Schönheit, mit Identität, das hat Sebastian Stan auch am Film gereizt.
I thought it was a really, you know, unique and very singular kind of story in a sense that it was really complex and very layered and seemed to speak to a lot of things in a very careful way and yeah, identity obviously is a, you know, was a big sticking point to me and so, sort of the obsession that we all, I think, kind of can understand about what else, you know, the world could be like if this, if that, if, you know, this sort of if that we're dragging around her ankles for half the time.
Es ist eine komplexe Geschichte, die viel anspricht auf eine vorsichtige Art und Weise. Es geht um Identität, um Schönheit, um innere Werte und auch um die Obsession, die man haben kann, was sein könnte, wenn. Also dieses beliebte Spiel, was wäre, wenn. Und das zeigt ja auch der Film. Es gibt einen Twist. Er spielt, ist geheilt bei seiner Off-Broadway-Inszenierung eine Figur, die angelehnt ist an sein eigenes entstelltes Leben, weil seine Nachbarin, Dramatikerin, über Edward geschrieben hat. Und da taucht dann auch noch die Figur des Oswald auf. So eine Art Spiegel zu ihm, denn der wird gespielt von Adam Pearson und das ist ein Schauspieler, der wirklich unter Neurofibromatose leidet und der hat alles, was Edward gerne gehabt hätte.
Und der kommt ja auch her, also er hat auch bei der Pressekonferenz da gesessen. Er ist selbst ein Aktivist, übrigens ja. Setzt sich sehr ein für Menschen eben mit diesem Problem und das finde ich absolut toll, wie er in die Öffentlichkeit geht damit, finde ich großartig. Und für ihn natürlich auch eine Glanzrolle. Und hat Sebastian Stan, wir haben das ja schon mehrfach betont, ein vorsichtig ausgedrückt Image des Schönlings. Das ist er nun mal. Wie geht er denn mit so einer Geschichte um? Hat das irgendwas mit seinem Leben zu tun, wenn man so aussieht? Ne?
Ja, er weiß natürlich um seine privilegierte Situation, sein Aussehen, aber er meint, Baustellen hat jeder.
In the sense of there's a degree of war always, I think, with ourselves, you know, in terms of like, okay, this is my life, this is what I was given. And again, like, when I say that, it's like, oh, you know, I'm very privileged in many ways, and so I can't really speak to certain things, but I think there is a universal core there.
Ja, das Universelle, das gibt's, wobei das im Film ziemlich dick aufgetragen ist, dass es am Ende wirklich auch jeder verstanden hat.
Wie war es denn für ihn jetzt mit dieser absolut perfekten Maske zu spielen?
Der hat am Anfang wirklich mehrere Stunden jeden Tag in der Maske gesessen. Es ging am Ende ein bisschen schneller, da waren die eingespielt und es hat ihm auch schon geholfen. Also Regieanweisung war tatsächlich immer weniger zu spielen, mehr zu sein. Und deswegen ist er dann auch mal im vollen Kostüm durch New York gelaufen und die Reaktionen, die haben ihn überrascht.
It's weird, like you either have like those people that are really bold and they get into your face, you know? About it, whatever, and then those people that just like you could wave a flag in front of them and they just still won't address you. And it's interesting, you know. It was very sort of illuminating in a way in terms of like, well, what that could be, you know. And we often talk like about these sort of extremes in the sense of the reaction of just total ignorance versus the overcompensation of it all.
Es hatte wirklich was Erhellendes, wie die Wahrnehmung von Menschen ist, wenn man eben nicht aussieht wie die Norm. Und da ist der Film ja auch sehr eindeutig in so einer Mischung aus Body-Horror, Komödie und Drama. Und das Ganze in so einer 80er-Jahre-Grobkörnigkeit der Bilder, die mir dann am Ende doch irgendwie erstaunlich gut gefallen haben.
Also ich muss auch sagen, ich war schon auch verstört, weil es passieren ja auch lauter merkwürdige Dinge, ja. So am Rande noch. Also dieses komische Gebilde an der Decke, so ein Loch und dann fällt da irgendwie so ein Nagetier halb verfault raus. Es passieren ständig merkwürdige Dinge, gibt auch ständig so irgendwelche Umschläge in der Geschichte, ständig irgendwelche Turning Points, man kommt kaum hinterher, aber diese Verstörung ist sehr kreativ, sehr anregend und genau das Nachdenken darüber, wie sehe ich den anderen, wie werde ich selber gesehen, wie prägt natürlich auch ein Äußeres dann unser Bild von einem Menschen. Also das fand ich schon in diesem schrägen Gewand einen ganz wichtigen, interessanten Film, A Different Man, im Wettbewerb der Berlinale. Anna, nochmal ganz herzlichen Dank für den großartigen Einsatz, 90 Minuten und dann warst du hier.
Sehr
Danke
gerne.
Dir. Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin hier, also vom Potsdamer Platz aus dem Herzen der Berlinale. Und wir sprechen jetzt über einen Regisseur, dessen neues Werk morgen hier bei der Berlinale seine Premiere erleben wird, als Berlinale Special Gala, nämlich über den israelischen Regisseur Amos Gitai, der seit mehr als 4 Jahrzehnten Filme im Spannungsfeld des Nahen Ostens dreht. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Katja Nikodemus. Hallo, grüß dich, Katja.
Hallo, Knut.
Du hast mit ihm gesprochen, eindrucksvolle Persönlichkeit. Ich erinnere mich auch mal an ein Gespräch mit ihm, wirklich sehr charismatisch. Und zwar für die Zeit, da hast du ihn in Paris getroffen, hast mit ihm gesprochen über den Berlinale-Film Chikun, der also morgen seine Premiere hat. Aber bevor wir darüber reden, über diesen Film, vielleicht erstmal wirklich noch ein paar Worte zu dieser Persönlichkeit, zu seinem Blick, zu seiner Haltung.
Amos Gitai steht ganz klar für eine unbestechliche, klassisch-humanistische Haltung. Und er hat ja, das ist interessant, erst Architektur studiert und er wurde dann als junger Mann, als Architekturstudent, eingezogen in den Yom Kippur-Krieg 1973. Und da flog er Rettungseinsätze als Sanitäter in einem Hubschrauber, er hat einen Absturz knapp überlebt. Und dieses Kriegserlebnis, das hat ihn einschneidend verändert. Er begann dann Super 8 Filme zu drehen. Und das ist eine wirklich interessante Geschichte. Er drehte dann für das israelische Fernsehen als Freelancer-Filme unter anderem einen Film namens House über ein Haus in Jerusalem. Und dessen Bewohner hatte interviewt, den israelischen gegenwärtigen Eigentümer. Und auch die früheren arabischen palästinensischen Besitzer, auch einen palästinensischen Bauarbeiter und der Direktor des israelischen Fernsehens verlangte damals von ihm, dass er die Palästinenser da herausschneidet. Und da hat er sich geweigert. Und dann hat er sozusagen aus Trotz und Überzeugung erst recht weiter Filme gedreht. Aus Haus wurde eine Trilogie. Und ja, es sind dann immer große Werke entstanden, wenn du dich erinnerst. Es gab ja den Film Kippur, ja, eben über dieses traumatische Kriegserlebnis. Es gab einen ganz wichtigen Film, Kadosh, über eine ultraorthodoxe Gemeinschaft in Jerusalem, an der ein junges Paar zerbricht an diesen religiösen Regeln. Und man kann wirklich sagen, ja, Amos Gitai dreht seit mehr als 4 Jahrzehnten Filme über seine Region, über sein Land, an dem er auch manchmal verzweifelt. Er ist ein Aufwühler, ein Aufklärer mit mehr als 60 Filmen, Spiel- und Dokumentarfilmen insgesamt.
Also eine ganze Reihe davon kenne ich natürlich nicht alle, aber ich bin immer wieder überrascht, dass er auch immer wieder eine neue Form findet. Also er ist ja auch ein Experimentator, wenn es darum geht, filmische Ausdrucksformen zu erkunden. Morgen also Shikun, dann hier bei der Berlinale die Weltpremiere. Was ist das für ein Projekt und was für eine Form hat er diesmal gefunden?
Dieser neue Film Shikun, der beruht auf einem weltberühmten Werk des absurden Theaters, nämlich auf Die Nashörner von Eugène Ionesco. Und in diesem Werk, da verwandeln sich ja Menschen unter dem Einfluss totalitärer Ideen ja in Dickhäuter, in eine Herde von Nashörnern. Das ist, entstand damals vor dem Hintergrund des Stalinismus. Und ich finde es wirklich interessant, dass sich Amos Gitai jetzt sozusagen von diesem Film, wie er erzählt, zu diesem Film inspiriert fühlte durch die Massenproteste gegen die Regierung von Benjamin Netanyahu, also durch die Massenproteste gegen die Justizreform, gegen den antidemokratischen Umbau Israels. Und ja, davon wurde er sozusagen beflügelt.
Hundreds of thousands in a very troclite composite.
Hunderttausende von Menschen nahmen an diesen Protesten gegen die Justizreform teil, in einer sehr gemischten Zusammensetzung. Es demonstrierten Feministinnen, Veteranen des Yom Kippur-Krieges wie ich, Arbeiter, Bildungsbürger, Menschen, die einfach finden, dass eine Lösung mit den Palästinensern gefunden werden muss. Die Protestformen waren kreativ. Autobahnen wurden blockiert. All das führte zu einer gesellschaftlichen Debatte, die Netanjahus rechtsradikale, ultraorthodoxe, rassistische Regierung zutiefst verunsicherte. Denn diese Regierung will kein vielfältiges Israel. Sie will das Land in eine religiöse Autokratie verwandeln. Vor diesem Hintergrund fand ich in Ionescos Theaterstück Die Nashörner den absurden Tonfall, um über Israel zu erzählen. Denn dieses Stück warnt vor der Verwandlung der Menschen in eine Herde.
Ja, schon irre, ne? Also, dass er sozusagen ein mehr als 60 Jahre oder 70 Jahre altes Stück in die israelische Gegenwart überführt.
Klassiker sich hergenommen hat. Nun hast du die beiden Spielfilme schon erwähnt, die wahrscheinlich zu seinen bekanntesten Werken eben gehören, Kadosh und Kippur. Das waren ja immer ganz konzentrierte, vielleicht fast schon klaustrophobische Perspektiven, die er da gewählt hat, so geschlossene Situationen. Wie ist es jetzt hier? Wie ist die Perspektive bei Shikun?
Ja, das ist wirklich interessant, weil Ionescos Stück handelt ja, wie gesagt, von einer fiktiven Gesellschaft, die sich in eine Herde von Mitläufern verwandelt. Und Amos Gitai hat für seine Adoption einen Schauplatz gefunden in der israelischen Stadt Be'er-Sheva im Norden der Negev-Wüste. Und ich wollte natürlich von ihm wissen, warum dort.
Because that's the largest, longest Shikun.
Weil dort das größte Sozialwohnungsgebäude Israels steht, mit einem Außenflur, der fast einen Viertelkilometer lang ist. Von meiner Ausbildung her bin ich Architekt. Mich interessiert dieser Schauplatz, der verschiedene Geschichten und Handlungsstränge zusammenfügen kann und trotzdem die Vielfalt und lebendige Hybridität Israels zeigt, bevor die Gleichschaltung, die Verwandlung in die Herde der Nashörner einsetzt. An diesem Filmschauplatz kommen so viele Menschen zusammen, Holocaust-Überlebende, Palästinenser, Menschen, die vor dem Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind, Menschen, die Arabisch, Jiddisch oder Französisch sprechen.
First part where people coming from Ukraine. We have people speaking Arabic, the guy speaking Yiddish, French and so on.
Ja, also Sozialwohnungsbau, das ist eben die Bedeutung des hebräischen Wortes Shikun. Und Amos Gitai erzählt in diesem Gebäude eben von, wie er sagt, an diesem vielfältigen Nebeneinander, das sich dann in diese Herde verwandelt. Und er hat in Ionescos Stück viele eigene Passagen hineingeschrieben. Sehr interessant, zum Beispiel einen Text der israelischen Journalistin Amira Hass, die in Ramallah lebt und von dort aus kritisch über die israelische Siedlungspolitik schreibt, auch über die Brutalität des israelischen Militärs. Und die Hauptrolle in Chikun spielt die tolle französische Schauspielerin Irène Jacob. Sie ist die Figur, die versucht, sich der Gleichschaltung entgegenzusetzen. Sie gibt es ja auch in dem Stück, so eine Figur. Und diese Gleichschaltung oder dieser Druck, der auf dem Einzelnen lastet, das ist sozusagen, kann man sagen, ein Leitmotiv im Werk von Amos Gitai.
A lot of my films, now you have seen some, they are about the way the individual is crushed by the almighty macro.
Viele meiner Filme handeln davon, wie das Individuum von allmächtigen Strukturen, vom Getriebe der Geschichte zermalmt wird. Auch Chikun zeigt, wie die Eigenarten der Menschen zerstört werden. Jetzt präsentiere ich den Film auf der Berlinale. Ich stehe öffentlich für meine Haltung ein. Aber was mir sehr wichtig ist, der Dialog unter den Einzelnen muss unbedingt fortgesetzt werden. Ich telefoniere alle paar Tage mit meinen palästinensischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Wir versichern uns gegenseitig, dass wir Freunde sind, dass wir nicht feindselig sind, dass wir wieder miteinander arbeiten werden.
Katja, dazu noch eine letzte Frage. Er hat es ja gerade auch schon etwas angedeutet, seine Haltung. Die Premiere morgen trifft ja auf eine sehr aufgeheizte politische Situation und Diskussion und Aufruf und Petition. Ist ja ganz klar, die Welt ist eine andere seit dem 7. Oktober. Das ist völlig klar. Nicht nur in Israel. Hat er sich dazu auch nochmal direkt verhalten? Also zu den Angriffen, aber natürlich auch zu den Antworten aus Israel jetzt.
Ja, man kann sagen, er hat sich körperlich verhalten. Amos Gitai hatte Anfang des Jahres einen Magendurchbruch. Er ist fast gestorben dabei. Er wurde noch rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert. Er ist angeschlagen. Und er sieht das eben auch als Reaktion auf den 7. Oktober. Wie so viele habe er wochenlang nicht schlafen können. Er hat bei dem Terrorangriff der Hamas Bekannte verloren. Freunde seiner Kinder wurden vergewaltigt, entführt, getötet. Und für Gitai ist dieser Terrorangriff ganz klar durch nichts zu erklären oder zu rechtfertigen. Punkt. Er glaubt aber weiterhin an die Möglichkeit eines Friedens und er sieht die Gegner in den Extremisten auf beiden Seiten ganz klar. Und ich wollte eben von Gitai auch wissen, was er zum Beispiel von einem Aufruf wie Strike Germany hält, dem Aufruf zum Boykott deutscher Kultureinrichtungen, weil sie angeblich die freie Meinungsäußerung unterdrücken, die Solidarität mit Palästina unterdrücken. Und Gitai, das fand ich interessant, hatte von diesem Aufruf, das hat er mir glaubhaft versichert, gar nichts gehört. Und er sagte ganz klar, dass er zum Nahostkonflikt überhaupt keine Petitionen oder Aufrufe unterzeichne. Sie seien einfach zu unpräzise. Und er dreht eben Filme wie Chikun,
die man ab morgen dann hier sehen kann auf der Berlinale. Da wird er seine Weltpremiere erleben. Der neue Film von Amos Gitai. Danke dir ganz herzlich. Katja Nikodemus hat mit ihm gesprochen. Das ganze Interview kann man nachlesen in der Zeit.
Gerne, ja.
Ich danke dir. Kolonos, dieser chilenische Film, spielt auch in Chile so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin. Wir haben einen reichen, einflussreichen Großgrundbesitzer, der heuert drei Männer an, die ihm einen Weg eröffnen sollen für seine gigantischen Herden zum Atlantik hin. Und dafür wird die indigene Bevölkerung gnadenlos enteignet, vertrieben und ermordet. Dieser Film zeigt die Spur der Gewalt, die diese drei Männer hinterlassen, in einer Western-Ästhetik. Großartige, weite Landschaftsbilder, großartige Kinobilder sind das des chilenischen Regisseurs Felipe Gálvez Ábalos. Es ist sein Regiedebüt, wurde in Cannes schon gefeiert und ich hatte die Möglichkeit, mich mit ihm zu unterhalten, natürlich über Zoom in Chile, und wollte zunächst mal wissen von ihm, warum er eben die Western-Ästhetik benutzt für einen Film, der eine ganz andere Geschichte erzählt. Warum also die Muster des Western-Films?
Also das ist interessant, als ich das erste Mal dieses Foto sah, von den Menschen, von den Weißen, die Indigene töten, im Süden von Chile, habe ich gesagt, das ist ein Western. Ich muss sagen, als Kinoliebhaber mag ich Western, aber ich muss natürlich auch sagen, das ist Propaganda. Der Western ist ein Genre, das ist Propaganda. Und ich habe also jetzt versucht, aus der Perspektive des Kinoliebhabers diesen Western umzudrehen, in seiner Ästhetik, in seiner Musik und alles, aber eben damit was ganz anderes zu erzählen, also das Genre umzustülpen.
Und das ist, finde ich, hervorragend gelungen, also eine Neuinterpretation des Genres. Vielleicht können wir das mal beschreiben, was das Neue ist. Also eine Reise von drei Männern, sehr unterschiedliche Männer, mit einem bestimmten, im Grunde ökonomischen Ziel, wird zu einem Mordfeldzug gegen die indigenen Menschen, die dort leben. Das ist ja so der Kern der Geschichte. Was schicken Sie da für Leute gemeinsam los? Was sind das für Menschen?
Ja, man muss sich vorstellen, dass diese Industrie, also es ist eine Industrie, man muss sagen, die Schafe, die Weidegründe zu machen, das alles, das ist eine Industrie und dazu gehört es, Indigene zu töten, die da im Weg stehen. Und das muss man sich mal vor Augen halten, dass das einfach zusammengehört. Das ist keine Entgleisung. Das sind drei Männer. Das ist ein Amerikaner, das ist ein Brite, ein falscher Engländer und das ist ein Indigener, der aber eben auch weiße Wurzeln hat. Und diese drei stehen aber wiederum auch für drei Konzepte, literarische und filmische Konzepte. Das heißt, natürlich ist der Cowboy, das ist der Held des Westerns, der britische Soldat, das ist eine Figur aus den Romanen des 19. Jahrhunderts und der Indigene ist natürlich ganz klar auch eine Anspielung auf das Nuevo Cine Latinoamericano, das neue lateinamerikanische Kino, die auch zum ersten Mal den Indigenen zum Protagonisten machen. Hier ja auch ein Indigener, das ist ja auch ganz wichtig, der durch diese Verbindung anfängt zu töten. Also diese verschiedenen Ebenen, die sind schon sehr wichtig bei dieser Darstellung. Und hier bricht sich natürlich auch das Genre, weil natürlich jeder auch seine eigene Ästhetik mitbringt. Es ist eben dem Film dann kein reiner Western mehr.
Und das ist sicherlich auch, Felipe, das Erschütterndste an diesem Film, zu sehen, wie eben Segundo instrumentalisiert wird und selbst teilhat an der Ausrottung, wenn man so will, der eigenen Leute. Und das fand ich im Film absolut erschütternd. Warum war Ihnen das so wichtig, das auch mitzuerzählen? Also, dass er als Opfer eben auch ein Täter ist.
Gut, Segundo ist kein reiner Indigener, ist natürlich ein Mischling. Und wir wissen nicht, wie, warum. Es kann sein, dass es ein Produkt der Kolonialisierung ist. Es ist bestimmt keine Frucht der Liebe gewesen. Es kann Vergewaltigung. Kind aus einer Vergewaltigung sein. Aber das Wichtige ist, dass er eben diese beiden zu beiden Seiten eigentlich gehört. Und das ist wichtig ja auch für die ganze Identitätsfrage von Chile. 95% der chilenischen Bevölkerung sind Mischlinge letztendlich, kommen aus beiden, kommen aus dem Volk der Kolonisatoren und den eben auch den Opfern. Und das Interessante ist ja heute, wenn man sieht, wie Chile das rechtfertigt, sagt, wir sind ein Land, dann kamen die von außen, haben eine Kolonie draus gemacht und dann haben wir uns unabhängig gemacht davon. Aber letztendlich zeigt natürlich diese Figur von Segundo, zeigt ja auch die Passivität und auch die Komplizenschaft von dem Ganzen.
Zu den Konventionen des Genres wurde ja auch gehören, dass diese drei Männer, wenn sie gemeinsam losziehen, die sitzen am Lagerfeuer, sind diese großen, auch typischen, wunderbaren Bilder, die sie gefunden haben, dass die sich annähern. Das würde man erwarten, dass die irgendwann ihre Grenzen überwinden und vielleicht sogar eine Freundschaft schließen. Das passiert hier nicht. Sie bleiben immer der brutalen Marktlogik unterworfen und der brutalen Logik des Tötens. Es gibt keine Versöhnung, es gibt auch keine Annäherung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Film, eben wieder ein Anti-Western.
Also das ist richtig. Ich mache keinen Film über Helden, sondern es ist ja ein Film über Filmhelden. Es ist natürlich so, diese drei Personen haben sehr viele, was uns alle erinnert an Western-Geschichten, diese Erwartungen, die der Zuschauer dann hat. Was passiert jetzt? Werden sie Freunde? Sie werden keine Freunde? Gibt es jetzt einen Zusammenstoß mit den Indigenen? Nein, gibt es nicht. Es ist einfach ein Niederschlachten von diesen Menschen, ein Mord an diesen Menschen. Und der ganze Film spielt damit, dass er die Erwartungen des Publikums weckt und ihn dann eben auf diese andere Ebene führt und sagt, hier, so ist es wirklich.
Das ist die grausame Banalität des Tötens. Es hat überhaupt nichts Heroisches, nichts Großartiges. Es ist, wie Sie sagen, ein reines Abschlachten. Letzte Frage noch. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Wir haben großartige Filme gesehen aus Chile in den letzten Jahren. Die haben oft zu tun mit der jüngeren Vergangenheit, also mit der Diktaturerfahrung, auch mit der Gegenwart. Sie gehen jetzt wirklich sehr weit zurück in die chilenische Geschichte. Ein Abschnitt, den wir überhaupt nicht kennen. Also um 1900, 1893 ist das Jahr, wo die Geschichte spielt. Warum ist es Ihnen so wichtig, eben zurückzugehen, so weit zurückzugehen in die Geschichte?
Ja, das ist sehr, sehr richtig. Es gibt sehr viel Filme aus Chile, die sehr politisch sind, die aber auch sehr, natürlich sehr polarisieren und teilweise auch sehr einfach sind, dem Zuschauer einfach auch die Perspektive überlassen. Jetzt hier sind die Guten, da sind die Bösen. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte gerade auch zurückgehen, wirklich weit zurückgehen zu einer Zeit, als man sich entschlossen hatte, nicht zu reden über die Verbrechen, die gemacht worden sind, das zu verschweigen. Und ich wollte eben auch zeigen, dass es keinen Film aus der Perspektive des Opfers erzählen, sondern darüber, wie Opfer entstehen, in welcher Gesellschaft Opfer entstehen. Ich wollte einen Film machen, der vielleicht weniger Fragen beantwortet, aber dafür sehr, sehr viel mehr Fragen stellt. Und der gehört natürlich auch in diese ganze Reihe von Filmen, die politisch sind. Aber ich wollte es nicht so einfach machen. Ich finde, man muss dann auch sich damit auseinandersetzen, denken und neue Antworten finden. Nicht immer die gleichen.
Es ist ein großer, ein sehr intensiver Film geworden über die blutigen Spuren der Vergangenheit, auch in der chilenischen Geschichte. Also auch ein Graben in der Vergangenheit. Ein gewaltiger Kinofilm. Das Debüt von Felipe Gálvez Haberle, bei dem ich mich herzlich für das Gespräch bedanke. Und vielen Dank natürlich Wolfgang Hamdorf für die Übersetzung. Thank you so much for this interview. Thank you. Wir schauen uns jetzt noch weiter in großen Landschaften um, begleiten andere Expeditionen durch karges, unwirtliches Land, schauen dabei zu, wie Zäune hochgezogen werden, Land in Besitz genommen wird, Männer, Frauen und Kinder von ihrer Heimat vertrieben werden, weil andere sie zu ihrer erklären. Anlässlich des Kinostarts von Kolonos, darüber haben wir gerade gesprochen, über diesen Film, präsentiert die auf Athos spezialisierte Plattform Mubi im Internet eine Reihe mit den Titeln Neue Horizonte, Neo-Western. Im Gewand des Western-Genres werden in diesen Filmen antikoloniale Perspektiven eröffnet, aktuelle Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel Wanderarbeiter. Oder der Westen wird einfach entzaubert. Und damit herzlich willkommen, Anke Liebeck ist da.
Die entzauberte Anke Liebeck, ja.
Ja,
hallo.
Wir sind erst am dritten Tag, liebe Anke. Du brauchst noch viel Power. Wir wollen gemeinsam den Blick werfen auf diese Reihe von Filmen, dass du vielleicht uns mal erklärst, was ist das überhaupt für eine Perspektive? Also was sind die unterschiedlichen Sichtweisen? Lass uns vielleicht beginnen mit einem brasilianischen Film, Bacurau. Der spielt aber in der Gegenwart und hat so eine gewisse Parallele zu Kolonos, denn es sind hier die Gringos, die ihr Unwesen treiben und einer wird gespielt, den wir besten kennen von diesen Gringos, nämlich von Udo Kier.
Ja, und den Film haben wir ja mal im Wettbewerb in Cannes gesehen und es geht ja um so eine kleine Ortschaft mitten in den Bergen von Brasilien und da stellt der Lehrer auf einmal fest, oh, unsere Ortschaft, die gibt es auf keiner Landkarte mehr, auch auf keiner GPS-Landkarte mehr, ist verschwunden. Und das kann man ja schon auch als Metapher lesen der Kolonialpolitik. Also irgendwas verschwindet, ist nicht mehr da. Und wir lernen dann aber erstmal so die Kultur dieses Dorfes kennen, so eine Beerdigung und eigentlich kriegt man auch mit, dass so die Frauen das Sagen in diesem Dorf haben. Und dann passieren aber auf einmal seltsame Sachen. Also Wasserkanister werden angeschossen und Menschen verschwinden. Und dann sehen wir eben die Gringos, angeführt von Udo Kier. Das ist so eine Söldnertruppe und die sollen einfach dieses Dorf dem Erdboden gleich machen. Und was jetzt so spannend an dem Film ist, wir wissen ja schon, wie dieses Dorf so ein bisschen funktioniert, kennen die Kultur und den Alltag. Und deshalb wissen wir, die werden sich auch irgendwie zu wehren wissen. Und deshalb kriegen die Gringos eigentlich auch ganz gut eins drüber. Also das ist ein Trash-Film, viel Action, harte Musik, aber trotzdem wird da einfach auch so ganz beiläufig doch so einiges verhandelt, was da verschwunden ist.
Anke, sind vielleicht überraschenderweise sogar zwei deutsche Produktionen dabei, die jetzt das Genre nicht neu erfinden, aber auch nicht dekonstruieren, aber eben doch versuchen mit den Erzählmustern, mit den Versatzstücken des Genres die Realität einzufangen, zum Beispiel Thomas Aslan in dem Film Gold, der auf der Berlinale auch mal lief.
Ja, an einem Samstag erinnern wir uns alle mit Nina Hoss und Thomas Aslan hat ja damals in den Interviews immer gesagt, es war eine Fotografie, die ihn zu diesem Film bewogen hat. Und zwar eine Fotografie von Leuten aus Deutschland, die nichts mehr zu verlieren haben, die dann eben, das ist Kanada, hin ausgewandert sind. Und sein Film erzählt das jetzt alles so sehr realistisch. Also er hat auch viel Tagebücher und Bücher zu dieser Zeit gewälzt. Und man sieht einfach eher so einen Überlebenskampf. Also wie die versuchen, da überhaupt vorwärts zu kommen, dass das eigentlich eine unmögliche Expedition ist. Und es ist eben ganz interessant, dass man diesen Film sieht, wo Deutsche vor 100 Jahren noch Auswanderer waren, gerade so im Hintergrund von unserer Politik gerade. Und der andere Film, der deutsche, ist dann ja Western von Valeska Griesebach. Da geht es dann ja um die Wanderarbeiter, da geht es um Deutsche, die in Bulgarien arbeiten. Und was machen sie erstmal? Sie stellen die deutsche Fahne auf. Ne? Also sie machen ein Wasserwerk.
Besitznahme,
ja, ist das so, ne? Ja, richtig, so eine Besitznahme. Und dann gibt es einen Helden, der ist auch wie so ein Westerner, der bedient seinen Hammer und so weiter, auch wie ein Cowboy sein Colt. Und das ist so, ja, vielleicht auch der letzte Romantiker, noch so ein Cowboy. Weil ansonsten geht es in dem Film eigentlich darum, was wir Deutschen für Vorurteile, also diese Wanderarbeiter da nach Bulgarien mitnehmen. Also diese Angst vor der Fremde, die nehmen wir eben auch mit. Die lassen wir uns auch nicht nehmen, auch wenn die Leute auf uns zugehen.
Und das sind übrigens alles Laiendarsteller, wie immer bei ihr. Ein großartiger Film, finde ich. Zum Schluss nochmal zwei Filme aus den USA. Auch übrigens sehr überraschende Western-Interpretation dabei. Der wunderschöne Film, der hier auch zu Recht gefeiert wurde von Kelly Reichardt, The First Cow. Und das ist eben auch nochmal ein ganz anderer Blick auf dieses so traditionsreiche Genre des Western.
Ja, vielleicht könnte man den Film auch als eine Art Vorwestern bezeichnen. Mhm. Und es geht ja los mit einer Milchkuh, die über so ein Floß in irgendeine neue Siedlung kommt. Und die hat sich einen Engländer bestellt, der auch immer Uniform trägt, weil er einfach auf seinen, ja, Tee nicht verzichten möchte. Und da ist ja schon die ganze Absurdität da. Man erobert neues Land und nimmt trotzdem die alten Traditionen mit. Aber wie das so gezeigt ist, also der Film hat eigentlich fast immer so eine Bodenperspektive, so den ganzen Schlamm, die Siedlung. Und da ist es auch noch so, dass die Ureinwohner und die Siedler eigentlich noch so relativ im Einklang leben. Und es geht dann ja um eine Geschichte zweier Männer, die sich anfreunden, indem sie Milch klauen und dann Plätzchen machen, so ihr Geschäft. Auch so kann man im Wilden Westen überleben. Und der andere, Sister Brothers von Jean-Jacques Audiard, ist ja auch so, ja, teilweise hat er auch was von einer Komödie, zwei Brüder im rauen Westen. Und da geht es dann um die ersten Spuren der Zivilisation. Auf einmal entdecken die Toilette oder es werden Zähne gebürstet. Und trotzdem hat der Film auch diese ganze Brutalität, geht es eben darum, wie man sich das Gold abnimmt und so weiter. Aber eben, es ist schon auch ein bisschen eine Western-Parodie.
Auf Movie jetzt also zu sehen, die Reihe Neue Horizonte Neo-Western, für uns gesehen von Anke Lewicke, bei der ich mich herzlich bedanke. Und jetzt reitest du natürlich sofort wieder ins Kino.
Ja, bis das heute Abend aktuelle später, Programm. Knut, heute du wirst Abend, mich nicht los.
Ich freue mich sehr drauf. Bis dann.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Live von der Berlinale mit Knut Elstermann. Wird präsentiert von DNS:NET. Highspeed-Internet für Brandenburg und Berlin.
Was machst du in so einem Laden?
Die Leute rufen mich an und ich komme vorbei.
Was für Leute?
Die Leute, die nicht ins Krankenhaus können.
Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. Besorgen Sie die Antikörper. Wiederholen Sie seine letzte Therapie. Mehr nicht. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe Schiss, dass da was passiert.
Schock, ein deutscher Thriller, ein deutscher Genrefilm. Auch in kleinen Rollen sind sehr bekannte Leute zu sehen. Enne Schwarz zum Beispiel, Fahri Hadim und Anke Engelke hat man gerade, glaube ich, auch sofort erkannt. Ihre Stimme spielt da also mit. Aber die Hauptrolle spielt Dennis Moschito und er spielt nicht nur den Bruno, die Hauptrolle, sondern er ist gleichzeitig auch Regisseur dieses Films. Zusammen mit Daniel Rakete-Siegel haben die beiden das Wagnis wirklich eingegangen, haben gesagt, wir versuchen es mal, wir machen einen Genrefilm und zwar auch einen harten Film, einen düsteren Film. Ich finde es ihnen hervorragend gelungen, so einen Film hat im deutschen Kino wirklich nicht alle Tage. Gleich sind die beiden hier im Gespräch zu erleben und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde von 12 Uhr Mittag. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wie versprochen, also reden wir nicht nur über die Berlinale, sondern auch über Filme, die Sie ganz normal im Kino sehen können. Normal ist der Film allerdings nicht, um den es jetzt gehen soll, denn es ist ein rares Beispiel dafür, dass in Deutschland auch Genre-Kino möglich ist. Wenn man mit Herzblut macht, mit Begeisterung, mit Liebe, auch zum Genre, dann entsteht so ein außergewöhnlicher Film wie Schock mit einem Hauptdarsteller, den wir natürlich alle bestens kennen, aus vielen, vielen schönen Rollen, nämlich Dennis Moschito und einem Regisseur. Beide haben zusammen auch Regie geführt und geschrieben, den wir auch bestens kennen, sehr erfahrener Mann, gerade wenn es auch ins heitere Fach geht übrigens ganz oft. Also insofern war ich auch sehr überrascht zu sehen, dass da so ein harter Thriller rauskommt, wenn Daniel Rakete-Siegel und Dennis Moschito zusammenarbeiten, die ich immer beide ganz herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo.
Servus. Willkommen aus Köln, Besuch aus Köln. Und ich muss sagen, kann man über Köln denken, was immer man will, aber in diesem Thriller sieht die Stadt noch trostloser aus, als sie vielleicht ohnehin erscheint. Es ist ein düsterer Film mit starken, auch melancholischen Bildern. Und ich hatte so das Gefühl, ihr beide habt was gemacht, was ihr vielleicht auch gerne selbst im Kino sehen wolltet. Also so ein Freundschaftsprojekt offensichtlich, aber eben auch ein Versuch, mal ein Genre auszuprobieren, für das es in Deutschland wenig Vorbilder gibt und gab, Daniel.
Genau so, ne? Wir hatten vor allem erstmal vor, einen Film zu machen, auf den wir Bock haben, was wir gern sehen wollen, weil wir auch einfach sehr davon überzeugt sind, dass man so einen Film machen kann, der auch andere Leute interessiert. Köln ist jetzt nicht bekannt als die schönste Stadt, aber es ist eine Stadt mit viel Herz und tollen Leuten. Und abseits der bekannten Orte gibt es da auch immer noch sehr viel zu entdecken, was eben nicht der Kölner Dom oder irgendwie andere Landmarks sind.
Wie war es bei dir, Dennis, also nachdem du doch wirklich eine tolle Filmkarriere nun schon hingelegt hast, zu sagen, ich spiele nicht nur die Hauptrolle, das ist irgendwie schon klar, sondern ich mache eben auch alles andere mit.
Also mich hat Regie zu führen immer interessiert, auch gerade was die Arbeit mit Schauspielern und Schauspielerinnen angeht. Also aus der Perspektive heraus fand ich das immer interessant. Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, selber zu spielen. Ich wollte mich voll und ganz mit Daniel auf die Regie konzentrieren. Wir hatten da jemand anderen im Blick, aber durch Corona gab es da Probleme und dann konnten wir das nicht machen. Und dann bin ich mehr oder weniger kurzfristig eingesprungen, weil das am meisten Sinn ergab.
Ja, Gott sei Dank, weil ich finde, du trägst den Film ganz wunderbar und das ist eine tolle Figur. Eine zerbrechliche, melancholische, irgendwie auch natürlich auch abgründige Figur, aber der man trotzdem trotzdem gerne folgt. Und wir sollten vielleicht erstmal so eine ganz normale Jobbeschreibung geben. Weil ich finde, so eine Figur mit so einem Job, was Bruno da macht, habe ich jetzt so im Kino noch nicht gesehen.
Also Bruno arbeitet in der Kölner Unterwelt als Arzt und behandelt Leute, die da nicht ins normale Raster passen. Innerhalb des Films passiert da, gibt es halt auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Da wird geimpft, da wird ein Zahn gezogen, da wird eine Krebsbehandlung gemacht. Also die volle Klaviatur der Medizin, aber halt außerhalb des Systems. Ich sag's mal so für uns, also wir haben uns bei dieser Medizin und bei diesem Arztthema, wir haben da schon sehr intensiv recherchiert, mit Leuten geredet und das erarbeitet, dass es irgendwie einfach sehr genau ist, weil wir irgendwie sehr davon überzeugt sind, dass so ein in der Realität basierter Kern einfach wichtig ist für einen Film. Aber es ist jetzt auch nicht unsere absolut zentrale Erzählabsicht. So, die Figur Bruno ist viel wichtiger und viel größer als das, was sie jetzt als Profession hat.
Genau, also Bruno, zur Beschreibung erstmal, Bruno ist ein Arzt, der seine Approbation verloren hat und trotzdem weiterarbeitet. Und er arbeitet, wie Daniel gesagt hat, im Untergrund, behandelt illegale Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen aus dem Rotlichtmilieu, aber eben auch Kriminelle. Und das wird ihm im Laufe des Films immer mehr zum Verhängnis.
Und ich finde, das macht dann eben Bruno auch sehr professionell. Und er versucht sich auch rauszuhalten. Ich kann man das auch nochmal beschreiben, weil irgendwie merkt man, er macht seinen Job, aber auch er versucht nicht mehr. Er versucht nicht mehr, Fragen zu stellen, nicht näher an die Leute ranzukommen.
Ja, ganz genau. Bruno stellt keine Fragen, glaubt irgendwie dadurch, dass er da seinen Stiefel durchzieht, einfach Leute behandelt, dass er sich auch emotional raushalten kann und auch moralisch raushalten kann. Es wird zunehmend schwieriger für ihn und irgendwann ist er so knietief in den Problemen drin, dass er das nicht mehr von sich schieben kann.
Und man merkt natürlich ganz deutlich, dass ein solcher Mann auch eine schwebende Existenz ist, genau wie seine Patienten. Also er ist ja im Prinzip in einer vergleichbaren Lage, steht ja eigentlich auf der gleichen Seite der Barrikade. Und Daniel, das, was Dennis jetzt gerade schon angedeutet hat, nämlich, dass es irgendwann zum großen Problem wird, ist ja dann die eigentliche Thriller-Handlung. Und die sollten wir vielleicht zumindest skizzieren, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Aber warum passiert es denn, dass er diese eigentlich ganz professionelle Haltung nicht durchziehen kann?
Im Verlauf der Geschichte gerät Bruno so ein bisschen zwischen die Fronten. Auf der einen Seite ist da sein Schwager Giuliano, wird gespielt von Farah Jadim. Dem Mann, den er behandelt, Sandro Di Stefano, hat den gespielt. Franco heißt die Rolle. Zwischen diesen beiden, sozusagen, den einen behandle ich, den anderen behandle ich zwar irgendwie auch, aber der ist irgendwie auch Familie. Da, sage ich mal, entsteht so ein bisschen das große Drama dieses Films, weil es da auch einfach Vorgänge gibt, die sozusagen in der Welt sind, die Bruno gar nicht kontrollieren kann. Also da gibt es irgendwie eine Fehde, die einfach ein bisschen offen gehalten wird. Man spürt, da ist was los, weil Leute aufeinander schießen. Aber was genau passiert ist, das steht nicht so im Vordergrund. So nimmt das Unheil seinen Lauf.
Wunderbar beschrieben, finde ich, und nichts verraten, nicht zu viel verraten jedenfalls. Was ich ja ohnehin viel interessanter finde, als jetzt die Frage, was ist das für eine Fehde, was steht dahinter, ist ja diese emotionale Verstrickung, die doch einsetzt, Dennis. Also er versucht, sich rauszuhalten, das haben wir ja beschrieben, aber irgendwie kommt er mit diesem alten Mann dann doch in einen Kontakt. Also ich finde das dann schon interessant. Hier werden moralische Fragen aufgeworfen, auch dieses medizinischen Handelns, aber eben auch die Unfähigkeit, was ja eigentlich schön ist für Menschen, sich emotional aus allem rauszuhalten.
Bruno, dadurch, dass Bruno irgendwann durch seinen Schwager in diesen Konflikt mehr oder weniger hineingezogen wird, ist da natürlich schon mal eine Verbindung, aber er freundet sich auch so ein bisschen an mit diesem Mafioso, den er behandelt. Da passiert nicht viel. Es sind ganz kleine Momente, wo die beiden sich annähern. Und wir erfahren eigentlich erst so in einem Moment, wer dieser Typ eigentlich ist, den er da behandelt. Aber ja, es wird für Bruno zunehmend schwerer, sich emotional aus all diesen Sachen rauszuhalten.
Was für uns dann wiederum sehr angenehm ist, weil wir dadurch auch emotional hineingezogen werden in eine Geschichte, die mit großer Kraft erzählt wird, auch mit einer großen Härte. Und wie das erzählt wird, das bereden wir gleich. Schock, der gemeinsame Film von Dennis Moschito und Daniel Rakete Siegel, jetzt im Kino zu sehen. Ein Film, der uns tief hineinzieht in die Unterwelt von Köln, die es natürlich irgendwie auch gibt, die hier gezeigt wird mit einem großen Realismus, aber eben auch mit einer emotionalen Kraft. Und das haben wir schon ein bisschen beredet mit Dennis und mit Daniel. Was wir unbedingt erwähnen müssen, ihr habt schon Farah Jadim genannt. Es ist ja auch ein wunderbares Ensemble. Also wir haben Anke Engelke, wir haben Enne Schwarz, die tolle Schauspielerin, die auch bei der Berlinale vertreten ist, übrigens in einem Film. Wir haben den wunderbaren Sandro Di Stefano als den Mafioso, als echter Italiener später, das hervorragend, finde ich. Also wie habt ihr all diese Leute für euer Regiedebüt bekommen? Weil ihr hattet ja jetzt offen gestanden, als Regisseure noch nichts vorzuweisen.
Das stimmt natürlich. Was wir vorzuweisen hatten, war Geld. Wir haben Geld als Kulturwerkzeug eingesetzt. Nee, also vor allem ist jetzt sicherlich vom Budget nicht der teuerste Film gewesen, der je gedreht wurde. Und da muss man vielleicht manchmal so ein bisschen baggern, aber die Wahrheit ist, also gibt natürlich bei vielen ja auch einfach, kannten wir uns ja schon, ne? Also Anke Fari, Dennis Aurora, Daniel Wiemer und sicherlich noch Esra und Patrick Fuhl und sicher noch irgendwie andere Leute sind irgendwie am Ende einfach schon Leute, mit denen wir seit Jahren befreundet sind. Also wir haben da nicht zum Geld sparen, sondern einfach nur, weil wir die Arbeit gut finden und die auf die Arbeit Lust hatten, sehr geguckt, wer in unserem Umfeld ist. Haben natürlich als Regisseure nicht viel vorzuweisen, aber wir hatten eine ganz gute Geschichte und ich glaube, das war auch tatsächlich das zum Thema Genre oder ein gutes Buch, sagen wir es mal so. Ne? Viele Leute haben Angst vor Genre. Die Wahrheit ist, dass wir eigentlich erlebt haben, dass alle Bock haben auf Genre. So, also das war die eigentliche Erkenntnis, dass die Leute da einfach ziemlich angezündet waren und Bock drauf hatten. Das war eigentlich gar nicht so schwierig. Aber Geld war es nicht, lass es mich so sagen.
Also Genre ist ja im gesunden, gut funktionierenden Kinematografien wie Frankreich der Kern des Kinos. Darauf baut alles andere auf. Und das ist genau das, was uns in Deutschland so sehr fehlt. Darum finde ich ja so einen Film wie Schock so wichtig. Wie war es jetzt, diese Doppelbelastung, Dennis? Also auf der einen Seite Hauptdarsteller zu sein, dann eben auch Regisseur zu sein. Das muss ich immer wieder betonen. Seid beide Regisseure dieses Films. War es dann so, dass Daniel dich immer dann inszeniert hat, wenn du gerade gespielt hast? Aber du spielst ja fast die ganze Zeit.
Nee, ach, inszeniert. Wir haben da sehr viel einfach laufen lassen. Wir haben das schon beide gemeinsam gemacht. Ja, die Doppelbelastung war natürlich real. Vorbereitung, dann drehen, Nachbesprechung, den nächsten Tag vorbereiten. Das in einer Endlosschleife gefühlt. Also es war schon ziemlich hart. Aber ja, wir haben es zu zweit gemacht. Das ist ein enormer Vorteil. Alleine wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen.
Und wie ist das mit dem, wir haben am Anfang schon ein bisschen gesprochen über den Look, also über diese schönen, düsteren Hinterhöfe, die abgelegenen Straßen, die merkwürdigen Lagerräume, die da genommen werden. Aber habt ihr da auch ein Konzept gehabt, glaube ich? Und das zieht sich durch den ganzen Film durch. Also zu sagen, wir haben ja auch eine ziemliche Härte. Außer der Film ist nicht zimperlich, wenn es um die Verbrechen geht, muss man auch ganz klar sagen. Also, aber ich denke, das gehört dem auch zum Konzept, zu sagen, wir wollen es so konsequent erzählen.
Absolut. Also was die Konsequenz angeht, so es gab immer wieder Punkte, wo wir ehrlich gesagt dachten, okay, es ist der Film ein bisschen zu zahm geworden, weil wir so ein bisschen der Überzeugung sind, so dass Brutalität im echten Leben immer crazy, viel, viel krasser und überwältigender sein wird und ist, so als das, was man in so einem Film so darstellen kann. So. Und deswegen war das eigentlich immer ziemlich klar, dass wir da ein bisschen ans Limit gehen müssen und dass auch diese Momente, sagen wir mal, so die drei großen Momente, sage ich mal, oder vier vielleicht so im Film, wo so wirklich eine Eskalation passiert in Gewalt oder in Action ist es ja wirklich nicht so, ne? Aber in Momenten, wo geschossen wird oder irgendwie jemand geschlagen wird oder irgendwie sowas, dass es immer Momente sind, die so ein bisschen wie so eine kleine Ohrfeige so in den Saal so reinklatschen, damit halt ja schon auch einen Effekt haben sollen. Ein Effekt, dass man hinguckt und spürt, dass, oh shit, das hat wehgetan und nicht sozusagen so Gewalt als so ein nettes Vehikel. Es gibt ja Filme, die einfach so Gewalt verherrlichen, dann gibt es aber auch Filme, die Gewalt so durchnormalisieren, dass man denkt so, ja gut, ob das hier, dass jetzt da im Hintergrund noch mal ein paar Leute gestorben sind, so schlimm fand ich es gar nicht, sah aber ganz schön aus. So, ne? Das war halt irgendwas, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr klar von Anfang an wussten, wenn da geschossen wird, dann soll das im Kino auch Impact haben. Das muss was auslösen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch ein bisschen, fast schon eine ethische Frage. Genau, und bezüglich der Motive, also ganz viel muss man schon sagen, in Köln, wir sind da so im belgischen Viertel am Rathenowplatz, um Rathenowviertel, da wo wir wohnen und dann gibt es noch so ein paar Orte, wo wir groß geworden sind, wo wir auch zu anderen wichtigen Situationen in unserem Leben waren und das war uns schon irgendwie auch ein Anliegen, den Film irgendwie an Orten zu drehen, die wir kennen, einfach auch einfach die persönliche Connection und die so die ästhetischen Aspekte waren, sagen wir, erstmal gar nicht so wichtig, aber haben dann immer auch automatisch funktioniert. Wir sind jetzt nicht nur nach Look gegangen, es war immer so ein bisschen so ein leicht holistisch, unesoterisch, aber einfach so im Raum stehen und wie fühlt sich das an? Kann das hier passieren? Da kam das.
Diese Härte, von der du gesprochen hast, also auch dieser Realismus, bringt natürlich dann auch so eine existenzielle Kraft. Also es geht um etwas, es geht den Figuren um etwas und zwar nicht nur, bei Bruno ist es so, auch bei den anderen Figuren merkt man ja immer, hier geht es um höhere Beträge im Leben und nach diesem Wurf, nach diesem gelungenen Wurf, fragt man sich natürlich, haben wir jetzt sozusagen das neue Dreamteam des deutschen Genre-Kinos? Also macht ihr beide weiter? Das wäre die ganz banale Frage.
Ja, auf jeden Fall machen wir weiter. Es gibt genug Beispiele, wo Freundschaften zerbrochen sind nach solchen Projekten. Es gibt auch viele gute Gründe dafür, weil es ist brutal, Filme zu machen in Deutschland. Uns hat das sehr viel enger zusammengeschweißt. Auch unser ganzes Team, unser Editor David Wieching, unser Kameramann Paul Pieck. Wir empfinden uns als Team von, ich schließe mich da mal aus, von recht erfahrenen Filmemachern und Filmemacherinnen. Schock ist der Film, den wir machen konnten für ein Apfel und ein Ei. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen und haben schon Ideen.
Das freut mich zu hören, dass eure Freundschaft auch nicht zerbrochen ist, sonst säßet ihr jetzt auch nicht so harmonisch zusammen. Schock jetzt also im Kino zu sehen, packendes deutsches Genre-Kino, das vor allem spannend ist, das effektiv unterhaltsam ist, jetzt bei uns zu sehen. Ein Film von und mit Dennis Moschito und von Daniel Rakete Siegel. Vielen Dank euch und wir freuen uns auf den nächsten Film. Dankeschön.
Danke sehr.
Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Live von der Berlinale mit Knut Elstermann.
Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Hier, das kann er doch nicht sein. Denn am Potsdamer Platz, da war doch das Café Josti. Nachmittags habe ich mich da unterhalten, dann einen Kaffee getrunken.
Eine sehr berühmte Szene aus einem sehr berühmten Film, Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. 1987 ist er ins Kino gekommen, natürlich dann ein riesen Welterfolg, hat auch das Bild von Berlin, glaube ich, so weltweit mitgeprägt, damals noch der geteilten Stadt. Und diese Szene habe ich manchmal auch im Kopf, diese Sätze. Wo ist denn der Potsdamer Platz? Weil natürlich ist inzwischen alles hier total bebaut. Aber damals gab es den Platz eben wirklich nicht. Die Mauer stand noch und es war absolute Einöde. Und da läuft ein Mann eben über diese leere Fläche, sucht den Potsdamer Platz. Und das war ein ganz großer Augenblick in diesem Film. Claude Bois, eine Legende, ein Mann, der wirklich aus eigener Erinnerung sprechen konnte, der wusste, wie diese Stadt Berlin mal war vor dem Krieg, der zu den ganz großen Komikern gehört, der deutschen Film- und Theatergeschichte. Und diese Szene vergisst man niemals, wenn man gesehen hat, wie jemand etwas sucht, was nicht mehr da ist. Großartiger Einfall, auch von Wim Wenders, muss man sagen, Claude Bois zu besetzen. Schauspieler in 10 Jahrzehnten, so ist es nämlich. Er ist sehr, sehr alt geworden und er hat Geschichte geschrieben. Und jetzt gibt es ein schönes, lesbares Buch, eine schöne Einführung auch, finde ich, in diese Jahrhundertgestalt. Und das war sie ohne Frage von Frank Burkhard Habel, besser bekannt als F.B. Habel. Da hat er wichtige Bücher gemacht, nicht zuletzt ein Standardwerk über die Geschichte der DEFA, wo man wirklich jeden einzelnen DEFA-Film nachschlagen kann. Gleich rede ich mit ihm über Claude Bois, denn er hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern er hat auch die große Ehre, diesen Mann persönlich zu kennen. Also gleich bei uns im Gespräch. Radio 1, vormittags, das Filmmagazin vom Potsdamer Platz, senden wir natürlich heute zur Berlinale und begrüßen jetzt ganz herzlich F.B. Habel, erstmal schön, dass du da bist, mein Lieber. Willkommen.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Zu diesem tollen Buch, Schauspieler in 10 Jahrzehnten, Claude Bois, erschien in dieser sehr verdienstvollen Reihe Jüdische Miniaturen, wo ja wirklich unglaublich viele Leute schon porträtiert wurden. Du hast jetzt also über Claude Bois geschrieben. Und da gibt's das schöne Wort, das taucht immer mal wieder auf. Das haben die Zeitgenossen, glaube ich, auch über ihn schon mal gesagt. Charakterkomiker. Das hat mir sehr gut gefallen, weil Charakterdarsteller kennt man irgendwie. Ja. Aber dass ein Komiker eben verbunden wird mit Charakterisierungskunst, das war wirklich für ihn typisch.
Das war für ihn typisch und das ist natürlich in der Theatergeschichte hat es das ja immer wieder gegeben. Zum Beispiel Molière, der sich selbst ja solche Rollen geschrieben hat. Und Bois hat ja unter anderem auch Molière gespielt auf der Bühne.
Also was macht vielleicht die besondere Komik aus? Also er hat sich selbst auch als Komödiant immer gesehen. Das ist völlig in Ordnung, ihn auch so zu nennen. Manchmal, das habe ich in deinem Buch gesehen, hatte die Leute auch überfordert vielleicht sogar. Manchmal auch Regisseure, die das Gefühl hatten, der dreht zu sehr auf. Das ist zu sehr groteske.
Ja, das, er war ein Enfant terrible. Also auf jeden Fall hat er immer genau das gemacht, was nicht erwartet wurde. Das war übrigens das, was ich so toll an ihm fand. Also als ich ihn zum ersten Mal auf der Bühne in einem Brecht-Stück gesehen habe, vor 50 Jahren im Berliner Ensemble, da habe ich gesehen, was macht der denn da? Das ist ja nicht Rainer Brecht, aber gut. Und da habe ich mich quasi in ihn verliebt. Und er war jemand, der immer so ein bisschen den Gegensatz herausgekitzelt hat durch seine Komik. Der nie irgendetwas auf sich hat beruhen lassen, sondern immer gesucht hat, wo ist der Widerhaken? Mhm. Und das hat er sowohl auf der Bühne gemacht als auch im Film. Und das war übrigens auch ein Grund, warum er in der DDR, er lebte ja nachdem er aus der Emigration zurückgekommen war in der DDR, warum er da zwar einen Vertrag bei der DEFA hatte, aber keine Rollen bekam. Mhm. Denn er war nicht so der sozialistische Realist, um das mal so zu sagen.
Er ließ sie auch nicht bändigen, ganz offensichtlich.
Nein.
Jetzt ist das Buch auch, das finde ich besonders schön, noch dazu hier an diesem Ort, also am Potsdamer Platz, ja auch ein Porträt einer Stadt, die es so eben nicht mehr gibt. Also die 20er Jahre, als er angefangen hat, als Sohn assimilierter Juden, auf den kleinen und den großen Bühnen zu spielen. Da hat er als Kind quasi schon angefangen. Das war eine pulsierende Stadt, auch der Unterhaltungsindustrie. Und da war er wie geschaffen für. Wie war das?
Ja, das war so, dass seine Schwester, der übrigens, glaube ich, im Zeughauskino eine kleine Retro gewidmet ist zurzeit, Ilse Bois, die ältere Schwester, die wurde so ein bisschen von der Mutter vorgeschoben und hat bereits so kleine Rollen am Theater gespielt. Mhm. Und als sie, als im Theater des Westens der sag mir mal den Titel.
Er war der kleine Junge da, ne? Also 1908 war seine allererste Rolle.
Ja, ja, in der Leo Fall-Operette. Mhm. Und da sollte eigentlich seine Schwester die Rolle des Heinerle spielen.
Der fidele Bauer.
Der fidele Bauer, genau. Da gibt's übrigens eine Plattenaufnahme. Mhm. Er war ja damals schon so ein Multimedia-Star. Mhm. Auf der Bühne, es wurden einzelne Szenen daraus verfilmt, mhm, und es gibt eine Platte davon. Und ja, da hat man eben gesagt, Ilse ist schon zu alt, aber Kurt, den müssen wir nehmen, weil er auch sehr frech war, als er einfach nur mitgegangen ist, als seine Schwester sich vorstellte.
Also hat sich alles schon abgezeichnet, was später mal auch sein Wesen auszeichnen wird. So früh, also 1908, die allererste Rolle, auch im Film, hast du gesagt, Film und Theater, und dann so eine lange Karriere, dass wir in den 80ern, Ende der 80er, ja, hier noch dann den Film mit Wim Wenders haben. Es ist unvorstellbar eigentlich, was für ein riesiges Lebenswerk er geschaffen hat. Und ich musste eben auch beim Lesen deines Buches wieder daran denken, was für ein Verlust das eben auch war, 33. Und warum wir uns nach wie vor so schwer tun mit dem komischen Fach in Deutschland, gerade im Kino, weil eben solche Talente dann weg waren. Die hätten auch Lehrmeister sein können.
Ja, das ist wohl wahr. Und er war hat auch im Kabarett gespielt, mhm, und hat da auch Szenen gegen die Nazis gespielt. Und er war also quasi sowohl ausgewiesener Antifaschist, kann man mal sagen, auch wenn er damals noch nicht so aktiv war, einfach nur spöttelnd, als Antifaschist und eben auch als Jude war er gefährdet, und deswegen ist er noch vor dem Reichstagsbrand, glaube ich, in die Emigration gegangen. Erst noch in Europa, er war eine Zeit lang in Wien, auch kurz in Großbritannien, wo seine Schwester dann lebte, und es hat's dann in Hollywood versucht, beziehungsweise erst in New York. Am Broadway ist er auch aufgetreten.
Also wirklich ein Jahrhundertleben, unheimlich spannend. Wir reden auch gleich weiter über das, was er in der Emigration erlebt hat. Und dann, das hast du ja auch schon angedeutet, diese ganz merkwürdige Doppelexistenz in Ost und West. Das ist auch ziemlich einmalig, finde ich, in so einer Schauspielerbiografie. In der Reihe Jüdische Miniaturen bei Hendrich und Hendrich, übrigens als Band 302, ist das Buch erschienen über Kurt Bois, Schauspieler in 10 Jahrzehnten von F.B. Habel. Und er hat unglaublich viel gespielt, also gedreht und auf den Bühnen gestanden. Eine seiner Glanzrollen war Charlies Tante. Also das hat er wirklich rauf und runter gespielt. Hat eigentlich die Figur richtig berühmt gemacht, in der Verfilmung dann nicht mehr. Da war er dann schon weg.
Da war er schon weg, und das spielte dann Paul Kemp, der ja auch ein guter Komiker war, aber ich hätte ja lieber Kurt Bois.
Natürlich,
und
diese Leistung, ja, natürlich, diese Leistung zu konservieren. Er ist dann ins Exil gegangen, und natürlich war das schwer für viele Schauspieler, klar. Also die Sprache, es war ja Tonfilm logischerweise dann schon, ist das Instrument. Wie ist es ihm denn ergangen in Hollywood?
Ja, in Hollywood hatte er es auch nicht leicht. Er bekam kleine Rollen, hin und wieder auch mal eine größere, also gab auch mal einen Film, wo er als Freund des Helden auch mal ein Lied mitgesungen hat und so. Er war nicht ganz im Hintergrund, aber es gab auch viele Filme, wo er wirklich im Hintergrund war. Zum Beispiel Der Glöckner von Notre Dame. Da hat er auch gesagt, ich durfte mit vielen anderen das Volk verkörpern. Und Aber er hat immer wieder mittelgroße Rollen gespielt, hat dafür auch manchmal Auszeichnungen der Filmpresse bekommen und war also so im Mittelfeld. Aber viele von diesen Filmen sind dann nach dem Krieg auch gar nicht nach Deutschland gekommen. Also die sind nie synchronisiert worden.
Er war damals auch im Freundeskreis zum Beispiel von Chaplin, mit dem er oft verglichen wird. Ich denke, es liegt daran, dass er eben auch so ein körperlicher Komiker ist, mimisch, gestisch arbeitet, gar nicht unbedingt die Sprache immer braucht. Also da gibt's schon auch eine Verwandtschaft.
Ja, da gibt's eine Verwandtschaft und die andere Verwandtschaft ist sicherlich Buster Keaton, der so ein Gegenpol zu Charlie Chaplin gewesen ist. Und mit Buster Keaton hat er auch mal eine Rolle gespielt. Also beide waren da. Buster Keaton war er war ein Edelmann und Buster Keaton sein Diener. Und da hatte er natürlich Dinge aufnehmen können, wie man spielt. Und sie haben sich auch gut verstanden während der Dreharbeiten. Eine Freundschaft hat es nicht gegeben. Aber er hat eben sehr viele Leute kennengelernt, wie auch Chaplin. Aber auch Chaplin hat er viel zu sehr verehrt, als dass er mit ihm jetzt gefachsimpelt hätte.
Er hat sich nicht richtig getraut, mit ihm zu reden. Ja. Eng befreundet war er mit Paul Dessau, mit Hans Eisler, mit Bertolt Brecht. Also in diesem Kreis war er zu Hause. Deshalb wundert es auch nicht, dass nach Charlies Tante die zweite große Glanzrolle, das war auch eine Paraderolle für ihn, der Puntila dann war, den er gespielt hat, als er wieder zurückgekehrt ist. Er war dann wieder in Deutschland und da kommen wir nochmal zu diesem merkwürdigen Punkt, den du vorne schon mal skizziert hast, dass es ja so eine Doppelbiografie dann auch ist. Also er war in Ost und West, im Westen hat er nachher gelebt, aber hat auch im Osten gespielt, auch Theater. Also wie ging das überhaupt, dass er in beiden Welten zu Hause war?
Naja, er wurde nach Ostberlin geholt, ans Deutsche Theater, beziehungsweise das Angebot bestand, dass er dorthin kommen kann. Er hatte aber kein Geld für die Überfahrt, für die Reise mit seiner Frau zusammen. Das kostete ja etwas. Und da ergab es sich, dass er ja mit Erika Mann befreundet war. Thomas Mann kannte er auch ganz gut. Und als Heinrich Mann, der ja Präsident der Akademie der Künste der DDR wurde, in Abwesenheit, als der dann starb und nicht kommen konnte, da konnte das Geld umgewidmet werden für das Ehepaar Bois. Und er lebte dann in Ostberlin und traf in der Reinhardtstraße auf Brecht, der gar nicht wusste, dass Bois nun auch da ist. Brecht sagte, warum machen wir denn nichts zusammen? Und er sagte, ja doch. Na, was wollten Sie denn gerne spielen? Sagte er, den Puntila. Ach, sagte Brecht, Sie meinen den Matti. Nein, den Puntila, hat Bohr gesagt. Und so kam es dann
den
auch.
Den Matti hat dann Erwin Kaschonik gespielt, eine legendäre Aufführung. Ja. Also es war für ihn möglich, natürlich auch mit seiner Biografie, ein Star zu sein in Berlin. Und zwar sowohl in West-Berlin bei Barlog, bei Kortner, aber eben auch in Ost-Berlin. Er hat dann wahnsinnig viel noch gespielt ins hohe Alter hinein. Du hast ihn auch kennengelernt. Wichtig finde ich noch, was du beobachtest im Buch immer wieder, dass es natürlich für einen Migranten schwierig war, damit umzugehen, mit Kollegen wieder zu arbeiten, die ja Mitläufer waren in der Nazi-Zeit. Er wusste, was die Leute gemacht haben oder wo sie mitgespielt haben. Er hat einen tollen Satz gesagt, zeigt wieder seinen Humor. Deutschland ist ein sehr, sehr schönes Land, habe ich mit dir gelesen. Nur die Deutschen sind leider eine Fehlbesetzung für dieses Land. Also das ist sein Humor.
Ja, gewesen. Das war sein Humor.
Aber das fiel ihm schon schwer, glaube ich.
Ich habe ihn auch gefragt, wie er denn damit umgeht, dass er mit Leuten, die im Dunstkreis der Nazis gearbeitet haben, wie zum Beispiel Marianne Hoppe, mit der er mehrfach gefilmt hat, wie er mit denen umgehen konnte. Und er sagte, professionell, wenn ich hier bin, dann bin ich ein Profi am Set und auf der Bühne. Aber Freundschaften, die entstehen da nicht mehr. Ne?
Karl Radatz war auch so ein
Karl Radatz, der auch mal Puntila gespielt hat, beziehungsweise Matti als Bois dann den Puntila gab.
Letztes Wort noch, du hast ja jetzt mal wieder gesagt, du hast ihn wirklich kennengelernt, du hast ihn auf der Bühne auch gesehen, er hat ja auch wirklich lange noch am BE dann gespielt.
Am Berliner Ensemble hat er gespielt, an der Staatsoper hat er den Frosch in der Fledermaus gespielt und ich habe ihn des Öfteren, er gastierte immer wieder im Theater im Palast, im damaligen Palast der Republik und da gab er Soloabende und ich war jedes Mal dabei.
Wie hast du ihn erlebt als Mensch? Gesprächen.
Ja, also er freute sich natürlich, wenn man ihm Ehrerbietung entgegenbrachte und dazu gehörte ich. Aber er war auch also völlig ohne Allüren, sagen wir mal. Und wenn ich ihm zum Geburtstag eine Karte geschickt habe, dann rief er an. Und es war ja damals schwierig, von Ost nach West zu telefonieren, aber von West nach Ost war es einfacher. Ne? Da rief er dann auch schon mal an.
Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch hier bei uns am Potsdamer Platz, am historischen Ort, eben auch für diesen ja legendären Auftritt von Kurt Wah. Also wenn Sie sich den Film heute ansehen, natürlich ist er nicht mehr in aller Munde, er ist nicht mehr die Legende, die er damals durchaus noch war. Da gab es ja viele Leute, die ihn noch kannten. Also schön, ja, dass
viele sagen heute noch, ne? Boys.
Ja, aber genau, es ist Kurt Wah. Und viele Leute werden vielleicht durch dein Buch ihn neu entdecken. Und wenn man nächste Mal den Himmel über Berlin sieht, dann weiß man genau, warum dieser Mann weiß, wie der Potsdamer Platz früher aussah. Vielen lieben Dank, bei Hendrich und Hendrich erschienen, Kurt Wah, Schauspieler in 10 Jahrzehnten von F.B. Habel. Die natürlich eine schöne Zeit hier. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns auch wieder heute nochmal. Also um 19 Uhr sind wir wieder hier in unserem Truck, haben unter anderem Andreas Dresen zu Gast und Liv-Lisa Fries zu ihrem Wettbewerbsfilm In Liebe, Eure Hilde. Dann kommt ein großartiger, auch ein Komödiant, ein ganz anderer Zuschnitt natürlich, nämlich aus Österreich, Josef Hader, hat da, wieder Regie geführt.
Da beneide ich dich.
Ja, komm vorbei, ich mache euch bekannt. Und weiter geht's dann natürlich jetzt hier gleich nach den Nachrichten mit der Arena Liga Live. Kerstin Hames und Andreas Ulrich freuen sich auf Sie. Union heute auswärts bei der TSG Hoffenheim. Und Sie können selbstverständlich wie immer noch Ihre Tipps abgeben. Einen schönen, wunderbaren Fußball-Samstag wünsche ich Ihnen allen. Tschüss.